Gemeinsam unterwegs zu sein, ist immer besser als alleine. Wo spiegelt sich das in besserer Weise wider als hier heute Morgen im Gottesdienst? Vielleicht lebst du ganz alleine, vielleicht hattest du auch noch gar keine so starke, gute Woche. Aber stell dir mal vor, heute Morgen, du bist nicht alleine. Du feierst mit vielen Menschen ganz unterschiedlicher Art Gottesdienst. Das ist etwas Geniales. Und es ist wirklich so, es ist immer besser, gemeinsam unterwegs zu sein, wie alleine. Und das ist Gottes geniale Absicht. Und auch heute Morgen bei diesem Gedanken und bei diesem Thema der Segen der Generationen geht es darum, ich bin nicht alleine, ich bin eingebunden. Ich bin eingebunden in eine großartige Weltgeschichte, in viele Menschen, die vor mir schon auf dieser Erde unterwegs sind und viele Menschen, die auch nach mir sein werden. Das gibt auf der einen Seite einen Eindruck der Bescheidenheit, dass ich mich vielleicht manchmal auch nicht so wichtig nehme und gleichzeitig wahrnehme, ich bin nicht alleine. Ich bin von Gottes Perspektive eingebunden in einen großartigen Plan. Und heute Morgen wollen wir darüber nachdenken, was heißt es, Segen zu erleben, auch durch Generationen. Und ganz egal, wie du diesen Gedanken jetzt vielleicht gerade persönlich spürst und erlebst, weil du vielleicht so wahrnimmst, ja, bin ich Teil dessen, ich will dich heute Morgen mit hineinnehmen und hoffe, dass es gelingt, dass du wahrnimmst, ganz egal, wie deine momentane Situation aussieht, ganz egal, wie deine Geschichte war, ganz egal, wie du dir deine Zukunft vorstellst, dass du Teil von diesem Segen der Generationen bist. Das wäre so mein Herzenswunsch, dass du heute Morgen gehst und sagst, ich bin da nicht außen vor, sondern ich bin mittendrin, weil Gott auch mit mir und mit meinem Leben etwas Geniales vorhat, weil er mich eingebunden hat in eine großartige Geschichte, die er für uns Menschen hat. Wenn ich an den Segen der Generationen denke, dann ist der Gedanke der Multiplikation für mich ein ganz starker Gedanke. Denken wir mal an ein Weizenkorn. Jesus nimmt es an verschiedenen Stellen als ein Beispiel. Er sagt es auch über sein eigenes Leben, ein Weizenkorn, wenn es stirbt, dann bringt es unendlich viel Frucht. Und wenn wir das im Bild von Jesus sehen, wenn wir jetzt auf Ostern hingehen, dann müssen wir sagen, Jesus, wir sind so unendlich dankbar, dass du dein Leben gegeben hast, dass wir Leben haben. Und er benutzt es auch, der Seemann, der ausstreut Samen und wo es auf guten Boden fällt, da trägt es Frucht 40, 60 oder sogar 100-fältig. Und wenn wir diesen Gedanken der Multiplikation auf die Generationen schreiben, dann redet die Bibel von tausendfachem Segen der Multiplikation, also 1:1000. Das ist doch total spannend. Und wo das beschrieben ist, werden wir nachher nochmal anschauen, aber vielleicht bist du einfach mal gespannt über diesen Gedanken der Multiplikation nachdenken. Gott will durch dein Leben etwas multiplizieren und Segen hat was mit Großzügigkeit zu tun, mit diesem Gedanken, Gott, du bist ein großzügiger Gott und du wirkst auch durch mein Leben Großzügiges. Ich habe dazu ein Zitat. Ich meine, ich habe es schon öfters erwähnt, weil ich so ein geniales Zitat finde von Robert Schnasey in seinem Buch Fruchtbare Gemeinden und was sie auszeichnen, sagt er folgendes: Menschen, die außerordentliche Großzügigkeit üben, bekommen von Gott die Vision und den Glauben, Samen von Bäumen zu sehen, in deren Schatten sie nie stehen werden. Das ist der Segen der Generationen. Wahrzunehmen, ich bin Teil und eingebettet und durch mein Leben darf etwas entstehen, weit über alles hinaus, was ich wahrnehmen kann und was mir selber bewusst wird. Und es ist so wichtig, dass wir dieses Bild auch annehmen und für uns selber auch sehen. Und Segen ist dieses Gute, Lebendige, was Gott hat, auszusprechen und zu leben in und durch unser Leben. Es ist eigentlich das Bild von einem Strom, der fließt. Es ist nicht so sehr ein See, der in sich abgeschlossen und ruhig ist, sondern ich würde es eher beschreiben, entweder mit einem See, der einen starken Ausfluss hat, wenn nicht, dann ist er ja tot, wie das tote Meer. Ja, und der Tod, ja, Tote Meer, gell? So heißt es, ja, jetzt war ich gerade ein bisschen los. Rote Meer, Tote Meer, es war das Tote Meer, ja, so ist es. Manchmal geht was im Kopf durcheinander und man denkt, was war das jetzt? So geht es manchmal im Leben. Ja, das Thema Ausfluss oder das Bild, also der See, da fließt etwas raus, da kommt Strom, da kommt Segen, da ist etwas in Bewegung. Oder ein anderes schönes Bild ist vielleicht das Bild des Schalenbrunnens, der von oben nach unten einfach Segen fließt. Und so beschreibt die Bibel auch Segen. Ich denke mal an Psalm 1, da heißt es, glücklich ist, wer Freude am Gesetz des Herrn hat und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Was für eine schöne Beschreibung, was für eine Zusage, die Gott dir heute Morgen schenkt. Segen hat seinen Ursprung in Gott. Segen hat seinen Ursprung nicht in uns. Segen hat seinen Ursprung in Gott. Und das bekennen wir heute Morgen. Und umso klarer und umso deutlicher wir uns diesem Gott hingeben, wie wir es auch in diesem Eindruck gehört haben heute Morgen schon, umso mehr wir uns diesem Gott hingeben, umso mehr fließt sein Segen durch unser Leben. Aber Segen hat seinen Ursprung nicht in uns selbst, nicht in dieser Welt, nicht in irgendetwas Geschaffenem. Segen hat seinen Ursprung in Gott. Und wenn wir uns unter diesen Segen Gottes stellen, dann hört die Pechmarie auf, dann wird sie zur Goldmarie. Definitiv, ohne Frage. Gott sagt zu einem Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch dich sollen gesegnet werden alle Generationen, alle Völker auf dieser Erde. Erfüllt ist dieses Wort in Jesus Christus. Durch ihn sind alle Völker gesegnet. Jeder Mensch darf von Gott Segen empfangen. Niemand ist von Gott dazu bestimmt, nicht seinen Segen zu empfangen. Das ist doch eine großartige Einladung für uns. Und das sagt das Neue Testament im Galaterbrief zum Beispiel. Da wird nochmal deutlich, dass genau wir durch Jesus Christus Teil dieses Segens sind, den Gott schon einem Abraham verheißen hat und der in Jesus Christus für uns alle verfügbar ist. Durch Jesus Christus bekommen wir jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, alle im Segen dieses guten Gottes zu leben. Im Epheserbrief im 1. Kapitel im 3. Vers, da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Was macht dies deutlich? Darin wird deutlich, dass Segen eine Verbindung zu Gott braucht. Wenn Gott der Ursprung des Segens ist und wenn Gott uns segnen will, dann braucht es diese Verbindung zu Gott. Die Antwort ist diese Verbindung, die uns durch Jesus Christus möglich ist, weil er alles, was in unserem Leben zum Schaden sein könnte, alles, was wir im Leben nicht in irgendeiner Weise auf die Reihe bekommen haben, bekommen werden, dass er dafür gesagt hat, dafür bin ich schon gerade gestanden, dafür habe ich mich ans Kreuz schlagen lassen, dass du im Segen Gottes leben kannst. Segen ist möglich in dieser Verbindung zu Jesus, in dieser Verbindung zu unserem Schöpfer. Und wir kommen jetzt zu diesem Text aus 2. Mose 20, wo etwas von dieser Multiplikation steht. Und dieser Text in 2. Mose 20, der beginnt mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott. Und die Frage ist, wie wir antworten auf dieses Bekenntnis, auf diese Einladung Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Und die Antwort auf diese Frage ist die entscheidende Frage, wo Gott sagt, ich will dich mit hineinnehmen in den Segen, den ich für dein Leben habe. Und ich wünsche mir, dass wir uns die Antwort auf dieses Angebot Gottes immer wieder neu bewusst auch überlegen. Ich bin der Herr, dein Gott. Was antwortest du auf diese Frage, auf diese Einladung, auf dieses Angebot Gottes? Und wenn wir Ja sagen zu Jesus, wenn wir Ja sagen zu diesem Gott, dann stellen wir uns damit unter seinen Segen. Und Gottes Segen ist nicht beliebig. Gott will segnen, aber es ist entscheidend, dass wir dieses Erste, was Gott uns zuspricht, ich bin der Herr, dein Gott, dass wir dazu Ja sagen. Denn in diesem Text merken wir, ja, es ist nicht beliebig, sondern Gott knüpft seinen Segen auch an Bedingungen. Ich lese weiter, was dann steht in diesem Text. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Das hast du wahrscheinlich jetzt nicht irgendein Götterbild zu Hause, aber es gibt ja unterschiedliche Dinge, die wir verehren, die so einen Platz einnehmen können in unserem Leben, dass Gottes Maßstäbe, Gottes Werte, dass das, was Gott will, in den Hintergrund tritt und er nicht mehr an erster Stelle steht. Und er beschreibt es weiter, du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Also hier haben wir dieses Verhältnis 1:1000. Ist das nicht genial? Gleichzeitig bleiben wir manchmal an diesem ersten Teil hängen und ein Stück ist es ja auch wichtig, der Text stimmt zunächst mal nachdenklich. Ja, weil die Sache mit Gott nicht eine beliebige Sache ist, weil Gott uns herausfordert zur Hingabe. Ich bin der Herr, dein Gott. Er will dein Herr, dein Gott, dein Erretter, dein Erlöser sein. Aber das Entscheidende ist, dass dieser Text ein Wort der Verheißung ist. Nämlich die Verheißung, aber denen, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Und trotzdem hat es seine Auswirkungen. Wenn wir Menschen nicht nach Gott fragen und wenn wir seinen Geboten keine Beachtung schenken, wir rauben uns selbst den Segen, wir fügen uns oft selbst Schaden zu, wenn wir nicht nach Gott fragen, wenn wir uns nicht an seinen Werten und Maßstäben orientieren. Und wir alle können uns das vorstellen, dass die Abwesenheit von Gott im Chaos und in der Zerstörung endet. Wir sehen viel von dieser Zerstörung, auch in dieser Welt. Es ist furchtbar, was passiert weltweit, was passiert an Krisen, an Kriegen. Aber manchmal auch in einzelnen Familiensituationen und Umständen. Es ist furchtbar, was passiert, wo der Mensch nicht nach Gott fragt, wo Gott nicht ist, wo seine Werte nicht mehr zählen. Werte, wie er sie auch hier beschreibt in 2. Mose 20, du kannst gerne mal zu Hause das noch ein bisschen tiefer studieren. Ja, den Nächsten lieben, den Nächsten ehren, ehrlich unterwegs zu sein, Treue leben, nicht begehren, was der andere hat. Und wo diese Werte nicht mehr zählen in einer Gesellschaft, da ist nicht Segen. Und wir sind dankbar für immer noch einen gewissen Grundwasserspiegel von einer christlichen Ethik und christlichen Werte, aber wir merken auch, wie vieles da im Umbruch ist. Und es ist Segen, wo ein Volk nach Gott fragt, wo ein Volk das anerkennt, ich bin der Herr, dein Gott, und darauf ein Ja findet. Aber das Entscheidende heute Morgen ist, ist die Antwort, die du diesem Gott ganz persönlich gibst. Warum er sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Gefällt uns das? Manchmal ist es doch ganz gut, wenn der Partner auch ein bisschen, also jetzt, wir sollen niemanden zur Eifersucht reizen, das ist schlimm, ne, wenn wir das tun. Aber das ist ja genau hier das Bild, dass der Mensch nicht nach Gott fragt und Gott sagt, ich bin eifersüchtig, weil du einen anderen Weg gehst. Und eigentlich steckt in diesem Wort das Wort Leidenschaft. Gott hat Leidenschaft. Gott liebt dich so leidenschaftlich, dass er um dich eifert, das heißt um dich wirbt, dass er alles dafür tut, dass du sagst, danke Gott, dass du mein Gott bist. Ich will mein Leben an dir ausrichten. Es ist Gott nicht egal. Gott eifert um unser Ja, um unsere Liebe. Er ist leidenschaftlich unterwegs. Es ist ihm nicht egal. Es ist nicht großartig, dass es Gott nicht egal ist, wie wir leben, weil er uns liebt. Interessant und bemerkenswert ist, dass Gott die Auswirkung des Bösen begrenzt. In diesem Text. Da steht nämlich 1:3, maximal 1:4 im Gegensatz zu dem Segen von 1:1000. Hast du mal darüber nachgedacht, dass das eine deutliche Begrenzung ist? Ach, das ist Segen. Weil Gott gnädig, weil Gott barmherzig ist. Und was heißt es eigentlich, dritte und vierte Generation? Ich selber erlebe oder habe insgesamt bis zum heutigen Tag 5 Generationen in meiner eigenen Familie erlebt. Also da sind wir schon über 3 und 4. Ne? Meine Großeltern, zumindest 2, meine Eltern, dann komme ich, dann kommen meine Kinder, dann kommen die Enkelkinder. Ich habe jetzt schon 5, aber auch 5 Generationen, die ich erlebt habe. Und das heißt, wenn der Text sagt, Gott, es ist nicht egal, sondern es geht bis ins dritte und vierte Glied, dann ist es eigentlich die Lebensspanne des Menschen selber, der Böses angerichtet hat, der Böses tut und das irgendwo seine Auswirkungen hat. Aber es ist begrenzt auf die Lebensspanne des Menschen. Wenn du 20, 25 Jahre für Generation rechnest, dann bist du 60, 80 irgendwo. Ne? Es ist die Lebensspanne des einen Menschen, der im Grunde durch sein Leben keinen Segen, sondern anderes irgendwie anrichtet. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Kinder und vielleicht auch noch auf die danach. Das gibt es ja so viele Beispiele, wo man das irgendwo sehen und wahrnehmen kann. Aber es ist begrenzt. Und das Geniale ist, dass Gott nicht die nächste Generation verantwortlich macht für die Schuld und für die Sünde der Generation davor. Hesekiel 18 kannst du mal nachlesen. Ne? Die Kinder sollen nicht in irgendeiner Form leiden für die Sünde und für die Schuld ihrer Väter. Finde ich einfach genial. Finde ich richtig großartig. Und das Geniale ist, da wo wir nach Gott fragen, da kehrt sich alles Negative und jeder Fluch 1:1 oder 1:1000 um. Das ist die Verheißung dieses Textes. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werden bis in die tausende Generation, denen werde ich gnädig sein. Gott antwortet immer mit Gnade, wenn wir zu ihm kommen. Gott ist ein gnädiger, ein barmherziger Gott. Er will nie unser Schlechtes. Und gleichzeitig, wenn Negatives, Böses geschieht, dann wissen wir, das hat seine Auswirkungen. Aber Gott will das Segen hineinbringen. Und deshalb mein nächster Gedanke. Beginne die Segenslinie in deinem Leben. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Vielleicht sagst du, oh, das, mein Leben hat so schlechte Vorzeichen. Ne? Also meine Eltern, Großeltern, wenn ich in meine Geschichte reinschaue, du liebe Zeit, es ist alles ganz furchtbar und du denkst, oh, darunter leide ich. Es liegt in deiner Hand. Gott sagt, da wo wir nach ihm fragen, da beginnt er mit seinem Segen. Und deshalb beginnt mit dir die Segenslinie. Glauben wir das? Also es ist echt eine Frage, es ist eine herausfordernde Frage, die ich euch heute Morgen stelle. Weil wir Menschen oft unter diesem Gedanken sind, du liebe Zeit, meine Vergangenheit, meine Familie und deshalb ist halt so, wie es ist. Nein, ich bin der Herr, dein Gott. Und wo wir nach ihm fragen, wo wir nicht anderes in die Mitte stellen, da beginnt mit diesem Moment, wo wir ihn bekennen, in unserem Leben, durch unser Leben, die Segenslinie Gottes. Du bist der, der für die nächste Generation, entweder ganz familiär, leiblich oder wie auch immer, mit dir beginnt die Segenslinie. Und ich finde, das müssen wir ganz tief in unseren Kopf, in unser Herz hineinschreiben. Weil Menschen bleiben gern beim ersten, dritten und vierten, na ja, deshalb ist es halt bei mir und darunter leide ich. Nein, du darfst es ändern. In dem Moment, wo du mit Gott unterwegs bist, ändert sich das. Glaube es. Es ist Gottes Wort. Er hat es verheißen. Ich bin der Herr, dein Gott. Und deshalb ist es so wichtig, Gott lieben und Jesus folgen. Mit ganzer Liebe, mit ganzer Hingabe. Denen aber, die mich lieben, die meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Und deshalb gehören Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Das müssen wir mal auf sich wirken lassen, weil die Woche war ein bisschen deprimiert. Also so die ganze neue Glücklichkeitsstudie, Weltglücksbericht, wurde diese Woche veröffentlicht. World Happiness Report 2024, 158 Seiten. Also das ist nicht einfach mal so geschwind nach einem Gefühl heraus, sondern wirklich 158 Seiten, World Happiness Report, ne? Und Deutschland, du liebe Zeit, rutschte von Platz 16 auf Platz 24 von 148, aber trotzdem ist es nicht so gut. Ne? Aber stell dir mal vor, das muss jetzt nicht wie so ein Damoklesschwert über dir hängen, du sagst, du liebe Zeit, so ist halt in Deutschland, da bin ich Teil dessen. Nee, du hast die Möglichkeit. Ja, genau, Katharina, müssen wir uns an der Karte orientieren, da wird es schon mal besser, ne? Ohne Frage. Ja, die Finnen, das ist ja total spannend, die Finnen belegen Platz 1, ne? Das ist ja irgendwie verrückt, denkst du, die Finnen, ne? Also die Finnen sind ja eigentlich eher langsam, eher bedächtigt, eher ein bisschen, also ich habe vor kurzem, das war schon länger her, hatten wir auf einer Bundeskonferenz unseres Kirchenbundes einen Finnen. Ich habe den wieder gehört, das ist zwar schon 10 Jahre her, aber der Mann, der ist so bewegend. Und er hat es selber gesagt, von seiner eigenen, also von seinen eigenen, also die Finnen eher langsam, eher bedächtig, aber vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Ne? Nicht immer so schnell reagieren, nicht immer so schnell aufbrausend zu sein, sondern eher mal ein bisschen ruhiger so das Leben angehen, ein bisschen langsamer machen. Ne? So in der Richtung. Und es ist wohl, weil sie mehr Zufriedenheit haben, weil sie nicht so sehr sich vergleichen, weil sie nicht so sehr schon von klein auf eigentlich lernen, nicht immer sich zu vergleichen, sondern zufrieden zu sein mit dem, was sie denn haben. Und wenn wir Gott haben, und deshalb meine ich, wir sind doch die glücklichsten Menschen, wenn wir Gott haben, was für einen höheren Wert an Zufriedenheit kann es eigentlich geben, als mit diesem Gott unterwegs zu sein, der sagt, ich segne dich und du wirst ein Segen sein. Und deshalb entdecke den Segen. Also interessant ist ja die Plätze 1 bis 5. Ich lese euch nur mal Plätze 1 bis 5 und dann hören wir auf mit der Geschichte. Finnland, Dänemark, Island, Schweden und 5? Israel. Das macht ihr auch nachdenklich, oder? Also viel nordische Länder und 5. Platz Israel. Ja, entdecke den Segen in deinem Leben. Sei dir bewusst, dass du für Menschen ein Segen bist, weil Jesus in deinem Leben wohnt. Weil du mit diesem Gott unterwegs bist, bist du ein Segen für andere Menschen und triff immer wieder die Entscheidung, ein Segen zu sein. Und deshalb zum Schluss noch ein paar praktische Alltagsgedanken, werde ich gleich noch ein paar Gedanken sagen. Der Segen der Generation, ich habe so an den Generationenvertrag gedacht, der funktioniert nur, wenn wir nicht nur an uns denken. Also ich könnte ja, warum soll ich so viel Rente einbezahlen, wo ich doch gar nicht weiß, ob ich irgendwas davon bekomme. Ne? Warum soll ich so viel Krankengeld bezahlen? Also wenn es nach mir geht, ich brauche eigentlich keinen Arzt. Ne? Das ist auch ein Thema der Generation, der Solidarität. Und da merken wir so dieses nicht nur bei sich sein, sondern andere denken, darin liegt ein großer Segen. Und Gemeinde ist echt ein Zuhause für alle Generationen. Und deshalb, zusammen ist besser. Ganz egal, wie du selber gerade unterwegs bist, denk einfach, du bist eingebettet. Und gerade dieses großzügig sein, dass wir etwas bewegen, wo andere einen Segen davon erleben, auch das ist im Gemeindekontext etwas total Bewegendes. Und Gott verfolgt seine Pläne durch Generationen. Psalm 33, Vers 11. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Wow. Gott denkt in Generationen. Sagt zu Abraham, ich will dich segnen, du sollst dein Segen sein. Lies die Geschichte im Alten Testament. Abraham war nicht so vollkommen, Gott hat ihn gesegnet. Ja? Isaac, die waren alle keine vollkommen, haben wir bei Keine heile Familie schon mal angeschaut, müssen wir nicht wiederholen, du kannst die Predigt nachhören, wenn du da nicht da warst. Ja, aber ganz klar, Jakob, die Geschlechtsregister, der Stammbaum von Jesus, ist ja eigentlich, denkst du, ist das wichtig? Ja, weil Gott in Generationen denkt. Paulus sagt zu einem Timotheus, 2. Timotheus 1,5, dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst, genauso wie es schon war bei deiner Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike, ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Und ich habe es schon öfters gesagt, wiederhole mich an der Stelle, der Vater des Timotheus war von dem, was wir wissen, nicht Christ. Er hatte eine jüdische Mutter und Großmutter, aber von der anderen Seite keinen geistlichen Einfluss, keine geistliche Prägung. Und wie genial ist es, dass du dir das bewusst machen darfst, dass dein Leben, dein Handeln, dass es ein Segen hat für die Generationen. Das gilt im ganz Natürlichen. Ich darf total dankbar sein, dass ich Großeltern hatte, gekannt habe, die Gott geehrt und geachtet haben. Meine Eltern auch. Ich darf es in der Gnade Gottes auch. Und jetzt haben wir eine nächste Generation. Eine, schon wieder der übernächste, denen wir etwas weitergeben von dem, was unser Leben getragen und geprägt hat. Und überlege einfach, welche Menschen dein Leben geprägt haben. Ich könnte jetzt anfangen zu erzählen. Und es sind nicht nur meine Eltern. Mein Großvater, der hat einen großen Einfluss gehabt auf mein Leben. Kann ich ganz viel erzählen von ihm. aber auch Menschen im Kirchen-Gemeinde-Kontext, Menschen im gesellschaftlichen Leben, die mein Leben geprägt haben. Denk mal darüber nach, wie reich du bist durch Menschen, die dein Leben reich gemacht haben. Und wie schön ist es, dass du jetzt an der Stelle bist, dass du andere Menschen reich machen darfst. Dass du anderen Menschen etwas weitergeben darfst von dem Segen der Generationen. Und deshalb ist es so wichtig, sei nicht Opfer, sondern Gestalter. Opfer bin ich, wenn ich sage, ja, dritte, vierte, ne, ich lebe halt unter dem nicht Guten. Nein, wenn du Gott vertraust, darfst du zum Segen, zum Gestalter werden, weil er dein Leben zum Segen macht für andere. Versöhnung zwischen den Generationen ist so unendlich wichtig. Ich bin dankbar für ein total versöhntes Miteinander als Familie. Totales Geschenk. Wo du das nicht hast, tu deinen Teil dazu bei, dass da Versöhnung passiert. Mach den ersten Schritt. Sei ein Ermöglicher. Schaffe Raum für andere. Bete und segne. Sprich Gutes aus über Menschen, über der nächsten Generation. Empfange von Gott Segen und gib ihn weiter. Heißt Segen, dass es mir immer nur gut geht? Nee. Aber Segen heißt, dass der Gott, der Lebendige, der Allmächtige, für mich und mit mir ist. Und wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Wenn Gott auf unserer Seite steht, dann werden schlussendlich auch alles, was ich im Augenblick gar nicht als Segen fühle, mir doch zum Besten mitwirken müssen, weil Gott segnet, weil Gott im Regiment sitzt. Wir leben unter einem offenen, unter einem geöffneten Himmel. Wir leben von diesem zugewandten Angesicht Gottes. Wir leben davon, dass wir einen Gott haben, der gerne segnet, der sein Angesicht nicht abwendet, sondern uns zuwendet. Gibt es was Größeres, als dass Gottes Angesicht uns zugewandt sein kann? Nee, gibt es nicht. Und wie schön ist, dass du heute Morgen erleben darfst, dass Gott sagt, ich lade dich ein, mein Angesicht ist dir zugewandt. Vielleicht willst du ein paar Fragen mitnehmen. Du kannst die Predigtnotizen mitnehmen, da stehen sie nochmal drin. Frag dich mal so, welche Gedanken kommen dir bei diesem Thema der Segen der Generationen? Und wo immer das dich ein Stück mit Beklemmung erfüllt, nimm wahr, dass Gott sagt, mit dir, wenn du mir vertraust, wenn du mit mir unterwegs bist, dann verändert sich das. Du wirst ein Segen sein. Wo hast du Segen erlebt und bist dafür dankbar? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wahrnehmen, wir sind Teil von Gottes Generationsgedanken. Wir sind eingebettet in Gottes wunderbaren Plan. Ob das familiär ist, ob das im gesellschaftlichen, im gemeindlichen Umfeld ist, einfach eingebettet. Und wo spricht Gott zu dir und fordert dich heraus, du sollst ein Segen sein? Es beginnt im ganz Kleinen, Alltäglichen. Es sind nicht die großen Dinge. Oft sind die kleinen Dinge, das, was wir reden, was wir sagen, wie wir einander begegnen. Ja, wie kannst du das praktisch in deinem Alltag umsetzen? Wir werden jetzt ein Lied singen, der Herr segne dich. Er behüte dich. Er lass sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Sein Angesicht sei dir zugewandt. Frieden mit dir. Das spricht Gott heute Morgen dir zu und du darfst es weitergeben. Seine Gunst, sie ist immer auf dir. Nimm das mal wahr. Immer auf dir. Und auf tausend derer nach dir. Gewaltig. Auf den Kindern deiner Kinder und auf den Kindern ihrer Kinder. Ich singe das Lied oft tief bewegt und mit Tränen, weil ich empfinde, was für eine Gunst Gottes, unter der wir leben.